Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Es ist eins der urigsten Gefühle, die wir so kennen. Tief in uns drin verankert, seit unserer Geburt. Eine Urangst. Allein sein. Nicht nur bei uns Menschen. Ne? Wer schon mal gehört hat, wie ein Kälbchen schreit, das von der Mutter getrennt wurde, weiß, was ich meine. Dieses Gefühl steckt in uns allen. Einsamkeit. Gut, dass ich nicht alleine bin im Studio. Daniel Stender ist hier, 100-Redakteur. Daniel, kennst du Einsamkeit?
Ja, natürlich. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob die Geschichte, die ich dazu zu erzählen habe, wirklich mit dem Kälbchen mithalten kann. Aber ich war mal im Krankenhaus und ich war da natürlich, im Krankenhaus ist man relativ allein. Und ich war auch die einzige Person, die jünger war als, sagen wir mal, 70 in diesem Krankenhaus. Und es gab zwei Aufenthaltsräume und der eine, das war der Leseraum, der war total leer. Da war meistens ich allein. Das war aber auch ganz okay. Und auf der anderen Seite war der Fernsehraum und da saßen sehr, sehr viele alte Menschen, die die ganze Zeit ferngesehen haben. Und ich bin dann ein einziges Mal rübergegangen in diesen Fernsehraum und dort lief gerade der Bayerische Rundfunk, Bayerisches Fernsehen. Und es war eine Sendung darüber, wie man Gräber schöner pflegen und begrünen kann. Und ich musste tatsächlich einfach so lachen. Also ich habe wirklich laut gelacht, weil ich war der Einzige und alle Menschen waren schon so alt und sahen auch wirklich gar nicht mehr so aus, als wären sie noch lange auf dieser Erde.
Also quasi so sabbernd vor dem Fernseher, so ein bisschen.
Ja, und trotzdem war das so eine absurde Situation. Und ich war aber auch der Einzige, der gelacht hat. Und da habe ich mich schon so ein bisschen einsam gefühlt.
Ja, und die waren wahrscheinlich auch einsam, obwohl sie da zusammensaßen.
Anzunehmen, ja. Ich habe sie aber nicht gefragt. Ich bin dann rausgegangen.
Ich habe mich, glaube ich, einmal in meinem Leben nur so richtig einsam gefühlt. Also dieses Gefühl, dringend Gesellschaft zu brauchen, das kenne ich relativ häufig, das geht mir oft so. Aber einmal, wo es wirklich diese traurige, tiefe Einsamkeit gab, und das war so mit 18, 19, damals war ich mit einer Freundin, hatten wir geplant, dass wir zusammen in Urlaub fahren. Ich sollte erst nach Florida gehen, meine Oma besuchen, die da gelebt hat, dann 3 Tage nach Miami, ja, und dann nach Brasilien. So. Und wie das so ist, kurz vor dem Urlaub war dann Schluss mit der Beziehung. Ich bin trotzdem zu meiner Oma gefahren, das war ganz okay, die 2 Wochen da in Florida. Und dann waren diese 3 Tage in Miami geplant, halt für uns zwei. Oma hat ein großes, schickes Hotel direkt in Miami Beach, ja, spendiert. Ein schönes Doppelzimmer und ich saß da alleine in diesem wunderschönen Hotel und dieses Bett neben mir war leer und ich war so tief traurig. Und dann wollte ich auch noch unbedingt irgendwie meine Einsamkeit in Bier ertränken, wie man das vielleicht ganz gut machen kann, ja. Aber ich war ja 18, 19, weißt du, nichts bekommen.
Und du hast einfach du hast nichts zu trinken bekommen.
Ich habe nichts bekommen, natürlich nicht, außer dann in so einem kleinen Lädchen in der Nebenstraße, ein Bud Light hat der Typ mir sozusagen unter der Theke verkauft, ohne weiter nachzufragen, was ich dann so ganz traurig alleine auf dem Bett, also wirklich so mit Tränen und so getrunken habe. Aber dann ging es von da nach Brasilien und das hat 2 Tage oder so gedauert, 3 Tage höchstens, weil die alle so freundlich, so nett, so schöne Frauen, die einem zuzwinkern.
Das ist wahrscheinlich das Ding, also die Art von Einsamkeit, die wir jetzt so erzählen, das Gute daran ist, dass sie halt wieder aufhört und das ist dann, dass wir ein Ende dabei haben. Das ist nicht so eine abgrundtiefe Einsamkeit, das ist eher eine lustige Anekdote.
Genau, und 4 Geschichten haben wir zur Einsamkeit und auch die sind so ganz unterschiedlich, ne?
Ja, die sind total unterschiedlich. Wir lernen zum Beispiel eine echte Einsiedlerin kennen. Sie heißt Unda, ist eine Deutsche und sie lebt in einer Hütte im Regenwald von Französisch-Guyana und süß da eigentlich sehr glücklich in ihrer Einsamkeit.
Auch Howard Schumann ist mittlerweile ein glücklicher Mann. Das war aber mal anders. Direkt nach seiner Geburt hat eine Infektion sein Gesicht sozusagen aufgegessen. Da war nicht mehr viel übrig. Er überlebte das, aber seine Eltern haben ihn verlassen. Seine Lebensgeschichte hören wir in dieser 100.
Wir hören auch die Geschichte von Tony. Tony lebt in London und er trifft sich ständig mit verschiedensten Leuten und zwar, um mit ihnen gemeinsam Drogen zu nehmen und Sex zu haben. Sogenannten Chemsex, also Chemie-Drogen-Sex. Aber dabei ist er ziemlich einsam.
Und dann hören wir noch von der Autorin Kati Krause, warum Social Media für sie Gift war, als bei ihr eine Depression kam und wie ihre selbstgewählte Social Media-Einsamkeit ihr sehr geholfen hat. Das ist die 100 heute Abend am Mikro, Paulus Müller.
D-Radio Wissen.
richtige Einsamkeit zu erleben, das ist in Europa nicht so einfach. Also so eine, wo man tatsächlich fernab von Menschen ist. Abgeschieden leben, ohne auf andere angewiesen zu sein. Als Selbstversorger zum Beispiel. Abgeschiedenheit, das könnte man vielleicht noch hinkriegen, was weiß ich, in Nordschweden oder sowas, in Finnland. Aber da ist der Winter lang, das Klima ist rau. Da wächst ein halbes Jahr nichts im Garten. Selbstversorgung ist da ziemlich schwer zu machen. Im tropischen Regenwald geht das schon ein bisschen leichter. Und genau dahin hat es Unda Trinkler verschlagen. Genauer nach Französisch-Guayana, einem Überseedepartement, das zu Frankreich gehört, also doch irgendwie auch Europa. Als 100-Reporterin Vera Pache einmal da war, hat sie Unda Trinkler getroffen. Eine Deutsche, die ganz allein fern von allem im Regenwald lebt. Die Begegnung, die ist Vera nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und so hat sie für diese Sendung nochmal Kontakt zu Unda gesucht.
Es muss sehr viel gearbeitet werden, wenn man jeden Tag Bananen essen will.
Das ist Unda Trinkler.
Oder Wurzelgemüse wie Maniok oder Dachschinen oder Süßkartoffeln.
Unda lebt seit mehr als 25 Jahren in Französisch-Guayana, im Regenwald.
Es muss wirklich viel gearbeitet werden, auch körperlich.
Sie ist Anfang 60, eher zierlich, hat graue lange Haare, die ihr als Pony in die Stirn fallen. Und sie beschreibt hier gerade, was sie so macht in dieser Abgeschiedenheit.
Und da ist man dann auch dann sehr schnell müde und dann lese ich oder ruhe mich einfach aus.
Wenn sich Unda manchmal ein bisschen seltsam anhört, dann kann das daran liegen, dass ich mit ihr per Skype spreche. Es hat aber auch damit zu tun, dass sie seit 25 Jahren kaum mehr Deutsch und fast nur noch Französisch spricht und deswegen manchmal nach Worten sucht. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie die meiste Zeit mit niemandem spricht.
Der Uli holte mich in Cayenne ab und wir flogen dann nach Saül und gingen am selben Tag dann zu ihm.
Uli ist der Grund, warum Unda vor mehr als 25 Jahren zum ersten Mal von Deutschland aus nach Französisch-Guayana fliegt. Genauer gesagt ins Herz des Regenwaldes, nach Saül. Vor ein paar Jahren habe ich Unda dort in Saül getroffen. Von Cayenne aus, der Hauptstadt von Französisch-Guayana, fliegt man mit einer kleinen Propellermaschine etwa 50 Minuten lang über ein endlos scheinendes Camouflage-Muster aus Baumwipfeln. Hellgrün, dunkelgrün, oliv, braun-beige. Die Baumkronen sehen von oben ein bisschen aus wie Brokkoliröschen. Manchmal schlängelt sich ein Fluss durch den Wald. Und dann landet die Maschine auf einer holprigen rotbraunen Piste und kommt schließlich vor einem Holzgebäude zum Stehen. Der Flughafen von Saül. Wer keine Lust hat, das Flugzeug zu nehmen, kann laufen. Ungefähr 2 bis 3 Wochen durch den Dschungel. Eine Straßenverbindung gibt es nicht.
Und ich war sehr müde durch die Zeitverschiebung und alles, die neuen Eindrücke. Und da wurde ich regelrecht aufgenommen von diesem Wald.
Vielleicht sogar aufgesogen.
Von diesen Gerüchen, Waldgeruch, von diesem Eindruck, wirklich irgendwo in einer, ja, ich hatte es mit einer Gebärmutter verglichen fast. Also.
Es ist schummrig, es riecht ein bisschen modrig, es ist heiß und die Luftfeuchtigkeit liegt hier bei 100%.
Es war so faszinierend, dass ich gleich verliebt war in den Wald.
Saül ist ein kleines Dorf umgeben von Urwald. Es gibt eine Holzkirche, eine Handvoll Hütten und nachts ist es stockfinster. Als ich in Saül ankam, fragte mich ein Dorfbewohner, woher ich komme. Als ich sagte, aus Deutschland, fing er gleich an, wir haben hier auch eine Deutsche im Dorf. Und die ist auch zufälligerweise gerade da. Und noch bevor ich eine Wanderung in den Wald machen konnte, brachte mich der Guide zu Unda. Wir haben uns dann eine Weile unterhalten. Die Geschichte ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Zum Glück hatten wir E-Mail-Adressen ausgetauscht. Die Geschichte von Unda beginnt in Hamburg oder in der Nähe.
Zunächst wusste ich gar nicht, was ich machen wollte und was eigentlich mit mir geschah. Und insofern hatte ich mein Leben im Grunde genommen zunächst einmal von der falschen Seite begonnen.
80er Jahre, Unda ist Anfang 30. Zu dieser falschen Seite des Lebens gehört auch ein abgebrochenes Lehramtsstudium und eine gescheiterte Ehe. Unda jobbt ein bisschen und sucht danach, was das sein könnte, dieses andere Leben.
Und schließlich bin ich eben auf diese Anzeige gestoßen.
Leben im Amazonas-Urwald. Total abgelegen. In einfachen Verhältnissen. Suche Frau, die da Bock drauf hat. Und auch auf Familienleben, Kinder, Gartenarbeit.
Diese Kontaktanzeige steht am Samstag, den 23. September 1989 in der Taz.
Bin 37, seit 8 Jahren in Französisch-Guayana und bewirtschafte seit 5 Jahren eine kleine Obstpflanzung. Ulrich B., Frankreich, 97314 Saül, Französisch-Guayana, par avion.
Wussten Sie am Anfang überhaupt, wo das war, Französisch-Guayana, als Sie da das erste Mal von gehört haben?
Ich meine, dass ich doch in meinem Schulatlas nachgeschaut hatte, ja, wo Französisch-Guayana war. Und ich denke mal, dass Kourou mit der Abschussbasis für Raketen mir etwas sagte. Aber das Hinterland kannte ich natürlich überhaupt nicht.
Kein Wunder, wenig Menschen kennen Saül. In dem ehemaligen Goldgräberort wohnen heute etwa 150 Menschen. Sie leben vor allem von den Touristen, die von hier aus Wanderungen in den Regenwald machen. Uli aus Schleswig-Holstein lebt damals nicht im Dorf, sondern in einer Hütte im Wald.
Und ich bin also dorthin geflogen mit großer Angst im Bauch.
Verständlich, aber die Angst ist unbegründet. Uli ist sehr freundlich.
Allerdings die große Liebe galt dann dem Urwald. Meine große Liebe galt dann dem Urwald.
Unda bleibt 6 Monate bei Uli. Aber die beiden stellen fest, das wird nichts mit uns. Und es ist klar, bei Uli kann sie nicht bleiben.
Wir hatten festgestellt, dass unsere Beziehung nicht auf Dauer geeignet war, zusammenzuleben. Und so musste ich zunächst mal wieder zurück. Und da habe ich doch den Abend vor meinem Abflug sehr geweint.
Am Abend vor ihrem Abflug hat Unda aber auch eine entscheidende Begegnung. Uli geht mit ihr ins Dorf und stellt ihr dort einige Menschen vor, die er kennt. Zufälligerweise ist an diesem Abend auch ein Einsiedler da. Der kommt nur alle 4 oder 5 Monate nach Saül. Eigentlich lebt er ganz zurückgezogen in einer Hütte, 35 Kilometer vom Dorf entfernt. 2 Tagesmärsche. Aber an diesem Abend ist er im Dorf und trifft Unda.
Er hat gesagt, wenn Sie nicht wissen, wohin im Leben, dann können Sie zu mir kommen. So hat er es mir gesagt, auf Französisch natürlich. Und ich weiß nicht, und er weiß es selbst nicht, wie es dazu gekommen ist, dass er diese Eingebung hatte. Und ich bin dann weggeflogen, wirklich schweren Herzens. Ich flog zurück zu meinem geschiedenen Mann, weil ich keine andere Bleibe in Deutschland hatte. Und wir versuchten es dann nochmal zusammenzuleben. Und dann danach, nach diesem gescheiterten Versuch, hatte ich dann diesem Einsiedler geschrieben, dass ich gern zu ihm möchte.
Was für eine verrückte Geschichte. Überhaupt auf die Idee zu kommen, nach Französisch-Guayana zu fliegen, um dort einen Mann zu treffen, den man über eine Kontaktanzeige und nur durch Briefe kennt. Dann festzustellen, dass es mit dem Mann für eine Beziehung einfach nicht passt. Am letzten Abend durch Zufall einen Einsiedler treffen, der super selten ins Dorf kommt. Zurückfliegen und dann auch noch den Mut haben, ihm zu schreiben und zu sagen, ich würde gerne mit Ihnen zusammen im Wald leben. Sie wohlgemerkt, denn Unda und der Einsiedler kannten sich ja erst einen Abend und haben sich selbstverständlich gesiezt. Und dann wartet Unda.
Ich hatte sogar große Angst, dass er nicht antwortet. Ich hatte sogar meinen geschiedenen Mann gefragt, ob dieser Einsiedler mir schreiben würde. Und er sagte, ja, er habe den Eindruck, er würde mir schreiben. Und tatsächlich schrieb er. Und tatsächlich war es eine positive Antwort. Und ein paar Monate später, im Frühling, bin ich dann zu ihm hingezogen.
Sie bricht ihre Zelte in Deutschland ab und zieht also in den hintersten Winkel nach Französisch-Guayana, in eine Hütte, die 2 Tagesmärsche vom Dorf entfernt liegt. Der Einsiedler schenkt dir ein Gewehr, denn ohne kommt man hier im Dschungel nicht aus. Er bringt dir das Schießen bei und so erlegt dann Unda, die bis dahin Vegetarierin war, irgendwann auch ihr erstes Wildschwein. Unda lernt auch den Weg, um alleine ins Dorf zu gehen, den 2-Tagesmarsch. Ihre größte Angst ist dabei, aus Versehen auf eine Schlange zu treten. Aber einmal hat sie diese Begegnung.
Ich legte eine kleine Pause ein, setzte mich auf einen umgefallenen Baumstamm und hatte das Gewehr so aufgestellt, dass es meinen schweren Rucksack hielt. Und ich war dabei, etwas zu essen und sah plötzlich einen Jaguar auf mich zukommen.
Der Jaguar hat die Nase auf den Boden gerichtet.
Und schnüffelte offenbar eine Fährte. Und die Fährte war offenbar so gelegt, dass er immer näher zu mir rankam, ohne mich zu sehen, ohne mich zu bemerken. Und als er schließlich 1 oder 2 Meter vor mir war, bin ich dann doch aufgesprungen.
Unda hatte gerade eine gebratene Keule in der Hand, die sie als Proviant mitgenommen hatte.
Und hielt die hoch und sagte wie zu einem Hund, hoppla, was machst du da? Und der Jaguar schaute mich an, ganz erstaunt, riss die Augen auf und drehte sich dann blitzschnell um und verschwand.
Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, oder?
Ja, und ich habe mich wieder hingesetzt, habe weiter gegessen, also gekaut an meiner Keule und bemerkte, dass mein Herz gar nicht schneller schlug. Also ich hatte mich gar nicht dabei aufgeregt und ich denke, das hat auch die Reaktion bei dem Tier so ausgelöst, dass es Angst hatte und nicht ich.
Unda lebt etwa 4 Jahre zusammen mit dem Einsiedler. Sie heiraten auch. Aber unkompliziert ist diese Beziehung nicht. Es gibt immer wieder Probleme. Er ist 22 Jahre älter als sie und auch kein einfacher Typ. Ein ehemaliger Soldat, der für Frankreich in den Kolonialkriegen in Algerien und Indochina gekämpft hatte.
Und er hat wohl auch einen Charakter, der etwas intolerant oder ziemlich intolerant. Und das hat uns auch viele Probleme bereitet.
Aber er hat ganz andere Vorstellungen von einer Ehe.
Vor allen Dingen seine Einstellung als Mann dieser früheren Generation, dass die Frau zu gehorchen habe. Und zu der Generation gehöre ich nun ganz und gar nicht.
Und irgendwann begreifen die beiden, dass es besser ist, wenn Unda ihre eigene Hütte hat. Sie suchen einen Ort näher am Dorf und fangen an, eine Hütte zu bauen und den Boden für Pflanzen herzurichten.
Und da fing es an, dass ich eben auch mal alleine bleiben musste, einen Monat lang und nur mal ab und zu ins Dorf gehen konnte.
Dort lebt sie seitdem alleine. Sie ist vom Einsiedler wieder geschieden. Aber sie helfen sich immer noch gegenseitig. Sie haben ja sonst auch niemanden dort im Regenwald von Französisch-Guayana. Der Einsiedler ist inzwischen Anfang 80 und herzkrank. Trotzdem kommt er noch zu Unda auf die Anpflanzung und hilft ihr bei der Arbeit und wohnt dann aber in einer eigenen Hütte. Natürlich ist das ein ziemlich anderes Leben, als ich das kenne. Weit abgelegen, Kontakt zu anderen Menschen ist sehr überschaubar. Ich habe Unda danach gefragt, ob sie sich nicht manchmal einsam fühlt.
Selbstverständlich fühle ich mich manchmal einsam. Allerdings möchte ich dazu anmerken, ich habe 10 Jahre in einer kleinen Mansardenwohnung in Hamburg gelebt und fühlte mich dort manches Mal auch sehr einsam.
Im Gegensatz zur Einsamkeit ist das Alleinsein für Unda etwas sehr Schönes. Als sie es mir beschreibt, verstehe ich es wie eine Art Freiheit.
Ich kann mein Yoga machen, wann ich möchte. Ich kann so lange zu dem Esel gehen, wie ich möchte. Ich kann mein Leben täglich so einrichten, wie ich es möchte.
Unda hat sich hier ihr Leben aufgebaut. In ihrer 6x6 Meter großen Hütte, deren Boden aus Baumscheiben besteht und die genug Schlupflöcher bietet für Frösche, Spinnen oder sogar Schlangen. Über eine Satellitenschüssel kommt sie ins Internet. Sie lebt hier mit ihrem Esel Dede und 2 kreolischen Hunden, hat inzwischen sogar eine Waschmaschine. Und vom Erbe ihrer Mutter hat sie vor kurzem einen kleinen Löffelbagger gekauft, der ihr bei der harten körperlichen Arbeit auf der Anpflanzung hilft. mit dem sie Manneskraft ersetzt, wie sie selber sagt. Im Moment ist sie damit beschäftigt, Bananenstauden einzupflanzen, wenn nicht gerade der tropische Regen wie ein Sturzbach vom Himmel fällt. Das Leben im Wald ist nicht so einfach, wie man es sich vielleicht in romantischen Momenten ausmalt. Vor allem nicht, wenn man älter wird. Aber für Unda ist klar, zurück nach Deutschland geht es nicht mehr.
Heutzutage möchte ich meinen Lebensabend, wenn ich mal so sage, hier verbringen. Und ich habe ja auch deswegen die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Und im Grunde genommen hätte ich auch keinen Ort, wo wohnen. Also mein Leben ist jetzt hier.
Vera Pache hat mit Unda Trinkler gesprochen, die sich bewusst für die Einsamkeit im Regenwald von Französisch-Guayana entschieden hat. Hier ist die 100.
D-Radio Wissen. 100.
Es war ein Bakterium, das das Leben von Howard Schulman veränderte, als es gerade erst begonnen hatte, ihn zu einer Nummer machte. 3 Tage nach der Geburt, im Juli 1961, begannen Bakterien an seinem Gesicht zu nagen. Von der Nase aus fraß sich eine Infektion zu den Augenlidern, zu den Lippen, zum Gaumen, zurück blieb ein Loch. Howards Eltern kamen damit nicht klar und ließen ihn im Krankenhaus zurück. Allein. Aus Howard Schulman wurde ein Staatsmündel, eine Nummer. XUG905. Kerstin Zilm erzählt uns seine Geschichte.
Ich treffe Howard Schulman auf einer Hotelterrasse in San Diego. Er ist Dozent bei einer Autorenkonferenz. In einem Workshop wird er über seine Autobiografie sprechen.
Ich wurde kurz nach der Geburt von meinen Eltern aufgegeben, habe die ersten 3 Jahre meines Lebens im Krankenhaus verbracht. Operationen gehörten zu meinem Leben, seit ich mich erinnern kann.
So wie Howard Schulman seine Geschichte erzählt, so ist er auch im Umgang mit Menschen. Zumindest mit denen, die er nicht kennt. Er ist direkt und hat keinen Sinn für Sentimentalitäten oder Smalltalk.
Obwohl ich einen Geburtsnamen hatte, gaben sie mir eine Nummer und mit der wurde ich bei den Behörden geführt, bis ich 18 Jahre alt war. Mir war schnell bewusst, dass meine Eltern mich verlassen hatten.
Ich erkenne Howard Schulman sofort, als er in Anzughose und schwarzem Hemd mit ausholenden, entschlossenen Schritten auf mich zukommt. Dunkles Haar, hohe Stirn und natürlich Narben im Gesicht. Irgendetwas stimmt nicht mit den Proportionen zwischen Nase, Mund und Oberlippe. Hotelgäste starren verstohlen zu ihm herüber. Er scheint das gar nicht zu bemerken. Ich konzentriere mich bei der Begrüßung ganz auf seine dunklen Augen. Howard fragt mich, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe und seine ganze Geschichte kenne, auch die dunklen Seiten. Ich bin nicht sicher, was er meint. Den Drogenhandel? Den Nachtclub vielleicht? Aus meiner Sicht hat sein Leben viele dunkle Seiten. Es fängt doch schon damit an, dass ihn seine Eltern in dem Moment verlassen, in dem er ihre Nähe, ihre Wärme, ihre Geborgenheit am meisten braucht. Doch wie gesagt, Howard Schulman scheint keinen Sinn für Sentimentalitäten zu haben.
Ich lag in einem Brutkasten, nein, in einer Krippe, die mit Plastik eingehüllt war, um weitere Infektionen zu verhindern. Sie mussten mich durch ein Loch im Plastik füttern. So habe ich in den ersten Monaten auch meine Medikamente bekommen, natürlich intravenös. Die Krankenschwestern und Ärzte trugen Masken, sie hatten keine Gesichter. Es gab kein Kuscheln wegen der Infektionsgefahr. Sie kamen und gingen, hatten unterschiedliche Schichten. Es gab keinen menschlichen Kontakt. Alles war kalt, wie Krankenhäuser eben sind. Kalt wie die Krippe, kalt wie die Stahltüren zum Operationssaal. Ich erinnere mich, wie ich da durchging und die Luft war so kalt und steril. Ich hatte ja vom ersten Tag an Operationen. Ich kannte nichts anderes. Ich erinnere mich, dass andere Kinder im Krankenhaus Besuch hatten und ich nicht, weil meine Eltern mich verlassen hatten. Ich wurde mehr oder weniger die ersten 3 Jahre vom Krankenhauspersonal aufgezogen. Aber ich wusste nicht, dass es auch anders sein kann. Es ist nicht, als hätte ich als Erwachsener oder Teenager ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ich kannte es nur so.
Die einzige Person, zu der er eine Beziehung entwickelt, ist sein Chirurg, Dr. Richard Gratz. ein Spezialist für Schönheitsoperationen und für die Rekonstruktion von Haut und Knochen.
Er konnte mit mir machen, was er wollte. Niemand hat ihn beaufsichtigt. Ich war für ihn ein Experiment, nicht unbedingt ein Kind. Ich erinnere mich, wie er mein Gesicht in seine sehr rauen Hände genommen hat, wie ein Schraubstock. Obwohl ich geweint habe, hat er einfach weitergemacht, ohne jegliches Mitgefühl. Er hat viel geschafft, aber hatte einfach keine Manieren. Ich fühlte mich wie eine Nummer. Und das war ich ja auch. Es hatte so zu laufen, wie er es wollte. Und wer sollte das in Frage stellen? So war das vor 50 Jahren.
Als Howard 3 Jahre alt ist, geschieht ein Wunder. Der Bundesstaat New Jersey findet eine Pflegestelle für ihn. Heute ist Howard 54 Jahre alt und noch immer schüttelt er den Kopf in ungläubiger Bewunderung, wenn er an die Menschen denkt, die ihn damals aufnahmen. Ein Waisenkind, dessen Gesicht deformiert und von Narben entstellt ist. Die Mackies wissen auch, dass Howard noch oft operiert werden muss.
Dass eine Familie einen Jungen mit meinen Problemen aufnimmt, ist mehr als außergewöhnlich. Das waren großartige Menschen.
Die Mackies sind eine typische amerikanische Familie. Vater Ed, stämmig, laut und fleißig. Und Mutter Shirl, eine ehemalige Krankenschwester, fürsorglich und liebevoll. Sie haben 2 Töchter, Robin, 1 Jahr älter als Howard, und Lisa, 4 Jahre älter. Sohn Frank ist der Älteste und muss sich nun den ausgebauten Keller mit Howard teilen.
First memories of that home are the staircases, wood floors and the woven circular rugs.
Das Erste, woran ich mich erinnere, sind Treppen, Holzfußböden und runde Webteppiche. Es hätte kein größerer Kontrast zum Krankenhaus sein können.
Zu den besten Erinnerungen an diese Zeit gehört Halloween. Im Kostüm rennt Howard mit den anderen Kindern durchs Viertel. Einen Abend lang kann er vergessen, dass sein wahres Gesicht mehr Schrecken auslöst als die Maske, die er in diesen Stunden trägt. Er gibt sich ganz der aufregenden Jagd nach Süßigkeiten hin. Doch der größte Lichtblick ist seine Schwester Robin.
Again, as a blessing. It was wonderful. She still is a wonderful person. We're in contact, and she was my playmate, confidant.
Sie war meine Spielkameradin, meine Vertraute. Wir haben im Garten gespielt, haben Stöcke und Steine geworfen, an einem Teich geangelt. Im Winter haben wir Schneebälle geworfen. Ich habe all das gemacht, was normale Kinder auch tun. Ich hatte eine gute Kindheit.
Ganz perfekt ist die amerikanische Vorstadtidylle nicht, denn die ständigen Operationen zehren an Howards Nerven. Manchmal sind es 4 Eingriffe in einem Jahr.
They took skin from my chest and they grafted it onto my nose. Sometimes that didn't work, so they took more skin from my thigh.
Sie haben Haut von meinem Brustkorb auf meine Nase versetzt. Manchmal hat das nicht geklappt und sie mussten es mit Haut von meinem Oberschenkel versuchen. Der Knochen in meiner Nase kommt aus einer Rippe.
When you wake up, your face is swollen shut, your eyes are swollen shut.
Wenn du aufwachst, sind dein Gesicht und deine Augen zugeschwollen. Du fühlst die Stiche, die Schmerzen sind qualvoll. Damals hat man Kindern keine Schmerzmittel gegeben.
Durch verdunkelte Fenster hört Howard seine Geschwister und Nachbarskinder spielen, während er sich nicht rühren kann oder keinesfalls in die Sonne gehen darf. Ist er endlich wieder gesund genug, um zur Schule zu gehen, wird er gehänselt. Plattnase und Schweinsgesicht sind Schimpfworte, die er häufig hört.
I was picked on from day one, going to public school.
Vom ersten Schultag an. Das war einfach so. Kinder ziehen ihre Hemden aus, wenn sie schwimmen gehen zum Beispiel. Ich musste mein Hemd ausziehen und es war mir sehr peinlich, weil ich all die Narben von den Transplantationen hatte. Aber mein Pflegevater war aus Brooklyn. Er hat gesagt, du musst dich selbst verteidigen. Es war ihm sehr wichtig, dass ich nichts einfach hinnehme.
Howard geht keinem Streit aus dem Weg. In der Schule, bei den Pfadfindern und zu Hause. Auch mit seiner Pflegemutter Shirl zankt er sich. Kündigt sie an, dass er wieder operiert werden muss, dreht Howard durch. Schimpft, schreit, weint und schmeißt mit allem um sich, was er finden kann. Irgendwann ertragen Ed und Shirl das nicht mehr. Howards Wunder geht vorbei. Die Mackies melden ihn an in einem Internat.
I blame myself for my emotional outburst. How can I blame that family for being as giving and taking me in and honorable.
Wie kann ich der Familie die Schuld geben, die so freizügig war, so liebevoll? Was sie getan haben, war phänomenal. Aber ich war 13, 14 Jahre alt. Ich erinnere mich, wie ich auf den Boden gesunken bin und geweint habe. Ich habe diese anderen Kinder gesehen, normale Kinder, mit normalen Gesichtern. Aber ich hatte wirklich eine schwere Zeit, war sehr verzweifelt.
And, you know, emotional outburst and being distraught. But it, again, it's just something that you cope with.
Das Internat ist eine Eliteschule. Howard trägt Anzug und Krawatte. Ein Dienstmädchen macht sein Bett. Die dreckige Wäsche braucht er nur in den Wäschekorb zu legen und bekommt sie am nächsten Tag sauber zurück. Er passt sich an, so gut es geht. Die Kinder sind zu gut erzogen, um ihn zu hänseln. Zumindest wenn Aufseher in der Nähe sind. Starren tun sie trotzdem.
Die Leute haben mich immer angestarrt, das war nichts Neues. Es ist immer unangenehm, wenn du anders bist als alle anderen und ich wusste, dass ich anders bin. Das kannst du nicht verdrängen oder verstecken.
Howard ist jetzt ein Außenseiter nicht nur, weil er anders aussieht. Seine Mitschüler kommen aus reichen Familien, sind Personal gewöhnt, reisen durch die Welt, bekommen teure Geburtstagsgeschenke und Taschengeld. Howards Ausflüge führen ins Krankenhaus und er hat nie einen Cent übrig. Wut steigt wieder in ihm auf. Eine falsche Bemerkung und Howard dreht durch.
Ich habe nie richtig dazugehört. Ich habe mich gerecht, zurückgeschlagen. Niemand durfte mich ausnutzen. Das ist der Einfluss meines Pflegevaters. Wäre er passiver gewesen, wäre ich anders geworden, ohne Frage. Du bist entweder ein Schaf oder ein Wolf. Ich bin lieber ein Wolf.
Howard fliegt vom Internat noch vor dem Schulabschluss. Danach wechselt er von einer Pflegefamilie zur nächsten und findet keine stabile Umgebung mehr.
Als ich 16 Jahre alt war, habe ich ein Zimmer gemietet und als Küchenhilfe gearbeitet. Ich musste mich um mich selbst kümmern. In der Zeit war ich sehr oft allein und lebte zurückgezogen, unabhängig, verängstigt, einsam.
Independent, scared, lonely.
Howard arbeitet sich hoch zum Koch. Er ist noch immer leicht reizbar. Als an einem Abend Teller, Töpfe und Pfannen durch die Küche fliegen, wird er gefeuert. Mit knapp 20 Jahren fängt er an, Marihuana anzubauen. Zuerst arbeitet er allein in der Wüste von New Mexico. Ein paar Jahre später transportiert er Gras von der Westküste an die Ostküste. Das Geschäft blüht. Howard hat Freundinnen und ist zufrieden. Zu dieser Zeit hat er seine letzte Operation längst hinter sich, Geld in Immobilien investiert und ein dickes Bankkonto. Als sein Marihuana-Handel fast auffliegt, sieht er das als Zeichen, die illegalen Geschäfte zu beenden. Er eröffnet einen Nachtclub in San Diego und mietet ein Haus am Strand. Das Leben ist gut.
Ja, yeah, absolut. Ich hatte Freunde. Doing well financially, and when you do well financially, you always have friends.
Na klar hatte ich Freunde. Mir ging es finanziell gut und wenn du Geld hast, hast du immer Freunde. Ich hatte das Gefühl, wirklich gesegnet zu sein nach alledem, was ich durchgemacht hatte, körperlich, geistig und mit den rechtlichen Problemen. Ich war frei, finanziell unabhängig. Es war eine tolle Zeit.
So yeah, it was a very good time in my life.
In einer Nacht Anfang der 90er Jahre döst Howard vor dem Fernseher, als ein Werbespot ihn wachrüttelt. Finde deine lang vermissten Freunde und Verwandten. 1800-SEARCH, dröhnt es vom Bildschirm. Er sieht lächelnde Männer, Frauen und Kinder, die in blühenden Wiesen aufeinander zulaufen und sich umarmen. Es gibt noch kein Internet. Howard schreibt die Nummer auf. Heute sagt er, es war eine spontane Entscheidung. Er habe nie davor lange über seine leiblichen Eltern nachgedacht. Ein paar Tage später hält er eine Liste von Telefonnummern und Adressen in der Hand. Die Schulmans in New Jersey. Howard beginnt zu wählen, fragt nach Leonard und Sarah. Nach etwa 5 Versuchen hat er seine Mutter am Apparat.
Sie sagte, ich habe immer gewusst, dass du anrufst. Ich habe gewartet.
So it was a mother's instinct, so to speak.
Howards Stimme wird bitter, wenn er davon erzählt. Bei jeder Nachfrage rollt er mit den Augen.
There was no aha moment. It was something that was meant to happen.
Es gab keinen Aha-Moment. Es sollte passieren, obwohl ich vorher nie darüber nachgedacht habe. Meine Einstellung war, du hast mich verlassen, warum sollte ich mit dir reden? Es gab keine emotionale Verbindung. Wie könnte es? Du hast mich verlassen. Wie könnte ich etwas für dich empfinden? Du bist eine Fremde.
Trotzdem trifft Howard sich kurz darauf mit seiner Mutter. Seinen Vater lernt er nie kennen. Er ist ein paar Jahre vor dem Anruf gestorben. Beim Treffen in einem Restaurant bricht die Frage aus ihm heraus, die er sein ganzes Leben lang unterdrückt hat. Warum hast du mich verlassen?
Sie hat mir nie eine richtige Antwort gegeben. Sie sagte, ich habe getan, was ich tun musste. Das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Ich habe auch getan, was ich tun musste.
Howards leibliche Geschwister sind misstrauisch, denken, er meldet sich bei ihnen, weil er etwas will. Alle haben eine gute Ausbildung. Die Mutter unterstützt eine Organisation für benachteiligte jüdische Kinder. Das versetzt Howard einen besonderen Stich. Sie sehen sich noch ein paar Mal, zuletzt vor 15 Jahren.
Es gab einfach keine gemeinsame Basis. Sie hatte Schuldgefühle, ich war verbittert. Das ist keine gute Kombination.
Heute lebt Howard Schulman im kalifornischen San Diego mit seiner Frau und zwei Stieftöchtern, 11 Jahre alte Zwillinge. Er hat seinen Nachtclub verkauft. Von einem einfühlsamen Schönheitschirurgen Lippen und Tränendrüsen operieren lassen. Am Strand zieht er sein Hemd aus, ohne zweimal darüber nachzudenken. Er schämt sich nicht mehr für seine Narben. Sie sind Teil von ihm. Das Einzige, was er in seinem Leben wirklich bereut, sind die Wutausbrüche gegen seine Pflegefamilie, die Mackies. Ed und Cher sind gestorben. Mit Schwester Robin hat er noch immer engen Kontakt.
Ich bin gesund und habe eine Familie. Meine Verantwortung ist es, sie zu lieben, für sie zu sorgen und sie nie zu verlassen.
Kerstin Zilm hat Howard Schulman für die 100 getroffen. Running from the Mirror heißt seine Autobiografie. Sie ist bisher nur auf Englisch erschienen.
D-Radio Wissen. 100.
Community. Das hört sich eigentlich nach dem Gegenteil von Einsamkeit an, oder? Das klingt nach Beisammensein, Zusammensein, Zusammenstehen. Johannes Nichelmann ist für uns nach London gefahren, wo es in der schwulen Community eine lebendige Chemsex-Szene gibt. Das heißt, Männer nehmen harte Drogen wie Crystal Meth oder Liquid Ecstasy, um dann Sex zu haben. Johannes hat erfahren, dabei sind viele sehr einsam.
We all feel lonely in London sometimes because London can be a very lonely place, especially within the gay community.
In London fühlen wir uns alle manchmal einsam. London kann sehr einsam sein, gerade in der schwulen Community.
Ein Freund von mir ist kürzlich von Berlin nach London gezogen fürs Studium. Wir haben uns bei Facebook über das letzte Partywochenende unterhalten. Und dann erzählte er mir von Chemsex-Partys. Chem wie Chemistry, Chemie. Da würden die Leute Drogen wie Crystal Meth, Liquid Ecstasy, auch G genannt, oder Mephedron nehmen. Hartes Zeug also. Dann hätten sie tagelang Sex mit fremden Männern. Das alles würde in privaten Wohnungen passieren. Organisiert mit der Dating-App Grindr, bei der weltweit über 2 Millionen homosexuelle Männer nach körperlicher Nähe suchen. Mein Nachbar ist regelmäßig dabei, schreibt mein Facebook-Freund. Die Szene hier ist wohl die größte in Europa. Ich habe nachgelesen. Eine britische Chemsex-Studie sagt, dass 2005 nur 3% der Leute aus der LGBT-Community wegen harter Drogen wie Crystal Meth in London zu einem Arzt gegangen sind. 2012 waren es ganze 85%. Fast alle haben angegeben, die Drogen im Zusammenhang mit Sex zu nehmen. Warum London? Was passiert da wirklich? Ich bin hingefahren. Über Grindr habe ich mich mit Tony verabredet. Auf meinem Profil habe ich geschrieben, dass ich Leute für ein Radiointerview suche, die regelmäßige Chemsex-Erfahrungen haben. Tony gibt an, 39 Jahre alt zu sein und oft Leute zu sich einzuladen. Er hat mir seine Adresse gegeben und nach 20 Minuten Fußweg sehe ich mich selbst zu einem wildfremden Typen direkt in die Wohnung spazieren.
Sorry for being late. Hi.
My name's Tony.
Nice to meet you.
I'm 43, I live in London. And I'm living in Hackney.
Well, it's very trendy now. It didn't used to be like that.
Hackney, eine sehr angesagte Gegend momentan. Das war nicht immer so.
How long are you here?
Ich bin seit 16 Jahren in diesem Stadtteil. Habe meine Wohnung zwischendurch aber für 8 Jahre vermietet, weil ich wieder mit meinem Partner zusammen war. 2012 haben wir uns dann endgültig getrennt und dann bin ich zurückgekommen. Ich will auch nicht weg. Ich mag's hier. Eine sehr bunt gemischte Gegend.
Früher lebten in Hackney vor allem arme Menschen. Es gab große Probleme mit der Kriminalität. Ab und an wurden auch mal Leute erschossen. Die Gentrifizierung hat die Menschen, die hier zu Hause waren, noch weiter an den Stadtrand gedrängt.
Das hat sich hier dramatisch verändert. Viele Frauen mit Kindern. Schöne Shops, kleine Lädchen. Leute mit Hunden und Kindern.
Eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung, die er sich mit seinem Mitbewohner teilt. Der ist aber gerade nicht da. Wir sitzen auf dem Sofa. Der Ton des Fernsehers ist auf stumm geschaltet. Indirekte Beleuchtung lässt den Raum in einem kühlen Blau erstrahlen. Die Wohnung von Tony ist penibel aufgeräumt. Das ist ihm wichtig. 20 Jahre lang lebte er in einer Beziehung. Nach der Trennung kam er zum ersten Mal seit langem wieder in die schwule Szene, hat dort Kontakt zu anderen Männern gesucht. Aber Bars wie in seiner Jugendzeit hat er kaum noch gefunden.
Es hat sich sehr verändert. Ich muss sagen, es war ein Schock. Meine erste Frage war, was bedeutet denn heutzutage Dating? In der Sexszene, mit den Drogen, mit Grindr. Die Leute gehen einfach nicht mehr aus. Sie bleiben zu Hause, sie angeln sich jemanden und lassen sich dann unterhalten. Das ist sehr bequem.
Erinnerst du dich an den Moment, als du zum ersten Mal Grindr installiert hast?
Ja, ein Typ, mit dem ich gerade was hatte, erzählte mir davon. Von dieser App, die sich Grindr nennt. Ich dachte, wow, wie klingt das denn? Jeder weiß, wo du gerade bist. Dann habe ich es doch installiert und seitdem ist es auf meinem Telefon.
Du hast es niemals deinstalliert?
Niemals, nein. Jetzt habe ich 2 Profile.
Warum 2?
Eines für ungezogene Dinge und eines für sichere Dinge.
Eines für die Liebe, eines für Sex?
Nein. Eins für Sex ohne Kondom und eins für sicheren Sex.
Ah, okay. I get more people.
Mir schreiben mehr Leute auf dem ohne Kondom Profil.
Really?
Yeah.
Warum ist das so?
Why is that? Because people are more interested.
Weil die Leute einfach eher daran interessiert sind.
Auf seinem Profil sind nur sein Rücken und sein Hinterkopf zu erkennen. Ein Tattoo unter dem Nacken, schwarz-weiß. Bei Grindr wird ihm angezeigt, in welcher Entfernung andere schwule Männer angemeldet sind. Er sieht auf ihren Profilen ein Foto, dazu Angaben zum Alter, zur Körpergröße, manchmal auch zu ihren sexuellen Vorlieben.
Er hier ist ein Freund, den ich hier getroffen habe. Wir haben keinen Sex.
Seit 10 Jahren ist Tony HIV-positiv. Täglich nimmt er Medikamente, die seine Virenbelastung so gering halten, dass er andere nicht anstecken kann. Ab und an veranstaltet er hier die sogenannten Chemsex-Partys.
Klar gab es hier Drogen, schon vor 20 Jahren. Und ich kann nicht sagen, dass ich früher nichts genommen hätte. Aber Crystal war damals noch nicht da. Mephedron war auch nicht da. Kokain war da. Aber keine dieser neuen Drogen. Es ist erstaunlich, wie verbreitet das in London ist.
Crystal,
also Tina, ist die Sexdroge für schwule Männer in London. Ich treffe Typen, die ohne gar keinen Sex mehr haben können. Angefangen habe ich mit Mephedron und ein bisschen G. Mehr eigentlich nicht. Dann nimmst du irgendwann, was du bekommst. Willst Sachen ausprobieren.
Mephedron und G sind schon nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie lassen seine Risikobereitschaft steigen, machen selbstbewusst und wirken stimulierend. Aber Tony beginnt auch Crystal Meth zu nehmen. Damit kann er tagelang wach sein.
Du gehst offener mit Leuten um. Du redest über Dinge, über die du normalerweise nie mit Fremden reden würdest. Du triffst jemanden von Grindr, den du meistens noch nie vorher gesehen hast. Du bringst dich in eine unsichere Situation, weil du ihn in dein Haus lässt. Mir sind einige unschöne Dinge passiert. Das muss einem dabei bewusst sein.
When you're naked,
wenn du nackt bist, bist du sehr verwundbar.
If you're both naked, you're both vulnerable. So, you know, there's not much that's hidden between you.
Aber wenn wir beide nackt sind, sind wir beide verwundbar. Da gibt's kaum noch Verborgenes zwischen uns.
Can be in the mornings,
das kann am Morgen passieren oder während des Tages. Aber die eine Regel, die ich habe, ist, wenn Leute da sind und meinen Mitbewohner sehen, dann müssen sie im Schlafzimmer bleiben. Weil das ist ja auch seine Wohnung. Ich lasse sie nicht alleine nackt herumlaufen. Ich muss das alles managen. Hört sich wie ein Job an, oder?
Wie ist das mit den Drogen? Bestellst du die per Telefon oder gehst du an irgendwelche dunklen Orte?
Es ist einfach. Es sind eine Menge Dealer in der Gegend. Manche liefern, zu anderen musst du hingehen. Du musst einfach einen Kontakt finden. Du siehst die auch auf Grindr. Ganz offen. Manche heißen GMTV. Das sind Dealer. Crystal Meth ist eine der wichtigsten Sexdrogen. Als ich angefangen habe, die zu nehmen, hat ein Gramm 240 Pfund gekostet.
Das hast du bezahlt?
Ja, wenn du es willst, musst du es bezahlen.
Wie viel Geld gibst du monatlich für Drogen aus? Tony verdient gut in seinem Job. Chemsex, das hat nichts mit dem Einkommen oder dem Bildungsgrad der Leute zu tun. Unter den Usern sind Ärzte, Lehrer oder Investmentbanker. Tony lädt Leute zu sich ein, die zwischen 20 und 60 Jahre alt sind. Es ist ihm am liebsten, wenn sie zu ihm kommen. Er hat einfach zu schlechte Erfahrungen mit dreckigen Wohnungen anderer gemacht. Wenn die Leute dann da sind, geht es meistens gleich ins Schlafzimmer. Allerdings bekommt Tony nicht immer die ungeteilte Aufmerksamkeit, die er gerne hätte.
Ich hatte Typen, mit denen ich hier saß, und plötzlich klopfte wer anderes an die Tür. Sie haben andere Leute eingeladen, ohne es dir zu sagen. Das Urteilsvermögen von Leuten sinkt, wenn sie auf Drogen sind.
Wie hast du reagiert?
Ich war nicht besonders glücklich. Ich werde dann sehr laut. Wenn ich mich nicht wohlfühle, sage ich das auch. Normalerweise bitte ich sie zu gehen oder das zu erklären. Es ist nicht, weil sie einen Dreier haben wollen. Sie wollen was zu zweit. Sie wollen den anderen Typen.
Tony wirkt auch während er davon erzählt sehr wütend. Vielleicht ein bisschen traurig. Er fühlt sich ausgenutzt. Manchmal käme es vor, dass Leute, während sie Sex hätten, schon auf ihrem Smartphone nach dem nächsten Kandidaten fahndeten. Tony wurde auch schon mal sein Handy geklaut. Das Bargeld war weg. Oder eben die Drogen. Lädst du Leute auf die Drogen ein oder bezahlen sie dafür?
Großes Thema. Viele Leute in London schnorren sich durch. Das sind Alkohol- und Drogennutten. Manche fragen nach Drogen, manche gehen von einer Sexparty zur nächsten. Manche Leute bieten auch was an, bringen was mit oder wollen Geld geben. Drogen wie G sind sehr gefährlich. Leute haben keinen Respekt davor. Ich habe von einigen Leuten gehört, die dran gestorben sind. Leute verhalten sich rücksichtslos, die verstehen die Folgen nicht, wenn du die doppelte Dosis nimmst. Manche haben aus Versehen 10 Milliliter genommen und sind gestorben. Bei einem haben die Freunde es nicht gemerkt, ihn zu Hause vor der Tür abgeliefert. Dort hat der Nachbar ihn gefunden und dachte, er ist nur betrunken, hat ihn dann ins Bett gebracht, aber er war im G-Koma. Er starb. Gerade erst ist hier in der Gegend noch ein anderer gestorben. Du hörst es jede Woche. Jemand ist gestorben.
Du kennst das Risiko. Menschen sterben daran. Warum machst du es dennoch?
Weil ich mir dessen sehr bewusst bin. Wenn Leute herkommen, lasse ich sie G nicht selbst dosieren. Ich mache das. Wenn Leute anfangen, leichtsinnig oder dumm damit zu hantieren oder wenn sie außer Kontrolle geraten, dann müssen sie gehen. Aber weißt du, manchmal ist es einfach nur Spaß.
Ich habe mich mit vielen Leuten hier in London über das Thema unterhalten. Leuten aus der Gesundheitsbranche, der Politik, anderen Chemsex-Usern. Es ist nicht so, dass plötzlich alle Homosexuellen des Landes auf die Idee gekommen sind, harte Drogen zu nehmen und pausenlos Sex ohne Kondom zu haben. Es sind ein paar tausend Männer, die regelmäßig an solchen Partys teilnehmen. London ist die Schwulenhauptstadt Europas. Hier kommen viele Leute hin, die sich ausprobieren wollen. Viele Clubs und Bars mussten in letzter Zeit schließen. Die Preise steigen, das schwule Leben wird langsam aber sicher in private Räume gedrängt. Die Dating-Apps ermöglichen es, blitzschnell neue Kontakte zu finden. Und dann ist da die Einsamkeit. Für Menschen wie Tony ist sie die treibende Kraft, sich den Campsex-Partys mit all ihren Auswirkungen hinzugeben. Ich habe den Eindruck, dass Tony all das hier eigentlich gar nicht will. Aber mit Grindr und den Drogen und den Partys hat er die Möglichkeit, unverbindlich und schnell körperliche Nähe zu spüren. Und eben nicht allein zu sein.
In London fühlen wir uns alle manchmal einsam. London kann sehr einsam sein, gerade in der schwulen Community. Wir haben alle irgendwelche emotionalen Probleme, wodurch auch immer. Haben uns auf die eine oder andere Weise verloren. Wir alle gehen durch diese Phasen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll. Wir verlieren den Überblick oder brauchen einfach Ablenkung. Deswegen sind die Drogen vielleicht weit verbreitet, weil sie den Leuten erlauben, solche Ängste nicht zu spüren. Furcht davor, Gruppen von anderen schwulen Männern kennenzulernen oder so. Du bekommst Selbstbewusstsein. Wenn die Drogen weg sind, hast du das nicht mehr. Du wirst paranoid. Das macht alles so schwierig. All die Liebe ist in den Drogen. Deswegen nenne ich es die Drogenliebe.
They say all the lovey things, like, oh my God, you're the most fantastic person in the world. We should have met you earlier and all this sort of stuff. And then the next day they've forgotten it completely. It means nothing.
Sie sagen alle so nette Dinge wie, oh Gott, du bist die tollste Person auf der Welt. Wir hätten uns früher treffen sollen. Am nächsten Morgen haben sie alles vergessen. Das hat keine Bedeutung. Ich antworte immer, sag mir sowas, wenn du nüchtern bist.
Tell me that when you're sober. I mean, I've said to some guys, you know, let's do stuff outside the bedroom. And they look at you like you've just asked them to marry you. Because that's not what they want.
Oft habe ich Leuten gesagt, lass uns mal außerhalb des Schlafzimmers was unternehmen. Die haben mich angeschaut, als hätte ich ihnen einen Antrag gemacht. Das ist eben nicht das, was sie wollen.
And it's all about bang, 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 bang. Get high, bang, 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 bang. And that's it.
Was ich suche? Ich will zurück in eine Beziehung. Ich will mein altes Leben wieder haben.
What am I looking for? So what do I want? I want to go back into a relationship and I want my old life back.
Johannes Nichelmann war für uns in London und hat dort Tony getroffen.
D-Radio Wissen 100.
Wir lügen alle. Ständig. In sozialen Netzwerken. Wir saugen so ein bisschen die Backen zusammen, um schlanker auszusehen auf dem Selfie, zeigen unser Fotogesicht. Wir zeigen die glücklichen Momente vom Urlaub oder die Höhepunkte des Arbeitstages, aber nicht, wie wir abends völlig fertig von der Arbeit auf dem Sofa rumhängen und nicht mal mehr die Kraft haben, das Fernsehprogramm zu wechseln. Es ist, als hätten Instagram, Facebook, Twitter und Co. sowas wie ein Unglücksfilter. Das klingt ja erstmal toll, ne? Wir sind nie mehr einsam, stattdessen virtuell dauerhaft umgeben von vielen, vielen fröhlichen Menschen, sehen Freude, Spaß und viele lachende Gesichter. Aber für viele Menschen ist dieses geteilte Lachen im Netz nicht ansteckend. Im Gegenteil, für viele Menschen mit Depressionen verstärkt es die Symptome. Kathi Krause ist das so gegangen. Sie ist Autorin in Berlin, hat 2800 Follower bei Twitter, 14.000 Tweets hat sie da geschrieben, Accounts außerdem bei Facebook und bei vielen anderen Social Networks. Als ihre Depression kam, wählte sie die Social Media Einsamkeit. Ich habe sie im D-Radio Wissen Studio begrüßt.
Hallo.
Man sieht ja an den Zahlen, wie viele von uns warst du wirklich fleißig unterwegs in sozialen Netzwerken? Wann hast du gemerkt, dass da irgendwas nicht mehr stimmt mit dir und Social Media?
Das war zum ersten Mal im Oktober 2014. Begann ich sehr unter den Symptomen meiner Depression zu leiden, was ich erstmal nicht so erkannt habe, was glaube ich viele erstmal nicht so erkennen. Als mir das dann bewusst wurde, habe ich dann auch erstmal gesagt, okay, ich muss raus aus allem, habe aufgehört zu arbeiten, habe mich viel mit engen Freunden getroffen, war aber weiterhin auf sozialen Netzwerken unterwegs, weil man liegt ja mit einer Depression, ist mir erstmal total platt, man kann überhaupt nichts machen, man liegt eigentlich so katatonisch zu Hause rum viel und da kann man immer ganz schön ständig zwischen Facebook, Instagram, Twitter hin und her.
Sozusagen um den unruhigen Geist fressen zu geben oder wofür?
Um sich, weil man sich auch nicht wirklich konzentriert, also ich sage jetzt Mann, aber eigentlich will ich gar nicht so viel für andere sprechen, aber es scheint ein weit verbreitetes Symptom auch zu sein, dass man sich nicht konzentrieren kann. Also ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht mal Filme anschauen, wenig Podcasts hören. Die Aufmerksamkeitsspanne hat einfach nichts mehr in der Hinsicht zugelassen. Das ging, das hat sich auch immer im ersten Moment sehr schön angefühlt. Also dieses, man geht auf Instagram, macht Refresh und es ist erstmal so ein Moment, so wie so ein High, so eine Welle der Wohligkeit.
Ja, man sieht ja auch eben viele schöne Sachen da.
Ja, aber es war fast sogar noch vor dem Sehen. Dieser Moment, wo man aufmacht, man schaut, oh, jetzt kommt, jetzt und dann ist so, oh, und dann war es auf einmal weg. Und das war ein Gefühl, es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, ohne auf Klischees zurückzufallen. Es fühlte sich an wie, ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, so muss es sich anfühlen, Crack zu rauchen. Also dieses kurze, ganz extreme High und dann kommt ein Loch, das tiefer ist als alles, was man davor kannte, aber man will trotzdem dieses High zurück,
also
sofort.
Nochmal, um das zu erklären. Dieses High ist sozusagen die Erwartung, dass gleich was Schönes passiert, so wie du das kanntest, als du Social Media benutzt hast, bevor deine Depression kam.
Genau.
Und die Depression hat aber dieses High unmöglich gemacht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich konnte es mir ja nicht erklären. Ich wusste nur, dass es sich in dem Moment so anfühlt. Ich hatte dieses High. Es war wieder so eine Welle der Wärme. Und dann war diese Wärme weg und es blieb nur Leere und ein ganz, ganz furchtbares, so giftiges Gefühl zurück. Ein ganz schlimmes, einsames und sehr ungesundes Gefühl. Und das macht man irgendwie mal so eine Weile mit. Und ich kam aber auch nicht raus. Also es war irgendwie
genau,
man
muss ja wahrscheinlich erstmal realisieren, was da passiert, oder?
Genau. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn man da drin hängt. Und es ist vor allem sehr schwer, auch diesem Wunsch nach der Wärme dann zu widerstehen. Also ich habe einfach nur gemerkt, dass es immer schlimmer wurde. Und dann hatte ich so einen kurzen, klaren Moment und habe dann einfach alle Apps gelöscht. Und das war dann auch in Ordnung. Als die einmal gelöscht waren, dann blieben sie auch gelöscht. Dann war ich auch nicht versucht, die nochmal runterzuladen. Und dann war ich tatsächlich erstmal ein paar Wochen eben runter von allen sozialen Netzwerken.
Was war das denn für ein Gefühl, als du diese Apps gelöscht hast?
Erleichterung.
Also direkt,
Befreiung.
Mit dem Löschen. Oder war das erstmal ein Problem für dich, diese Apps auch wirklich zu löschen?
Nee, in dem Moment war es, also ich habe das tatsächlich auch in einem Moment gemacht, wo es ging, wo ich konnte, wo ich die Kraft dazu hatte. Und da fiel es dann auch nicht schwer. Da war es tatsächlich, also nur, es war wirklich so ganz schnell, so wie man irgendwie, wenn man sich die Beine waxt, so, wenn man diese Wachsstreifen so ganz schnell abreißt.
Für mich, wenn man ein Pflaster entfernen muss.
Genau.
Vom Gesicht, wo Bart dran wäre, ja?
Ganz genau, das wäre jetzt das ist das Beispiel für dich. Für alle anderen sind es die Beine. So war es so ein bisschen. Also das so ganz schnell wegreißen und dann war es wirklich Erleichterung.
Wie hat sich diese Erleichterung angefühlt? Also warum war das Erleichterung?
Ich war aus diesem Teufelskreis raus.
Einsamkeit ist ja öfter ein Problem, wenn man Depressionen hat. Und jetzt könnte man ja denken, diese Leute, die man über Social Media erreicht und die einen erreichen, die können dieses Gefühl irgendwie wegmachen. Stattdessen hast du sozusagen eine Social Media Einsamkeit gewählt, kann man sagen. Was hast du dann stattdessen gemacht, wenn du nicht mehr ins Handy geguckt hast?
Ich habe mich mit wenigen sehr engen Freunden und Verwandten getroffen. Also es war das persönliche Treffen, der persönliche Umgang, diese Intimität, die man dann hat, das war ganz wichtig. Meine beste Freundin lebt in London. Wir sind fast täglich über SMS in Kontakt, auch sehr ausgiebig. Aber das hat da auch nichts gebracht. Das hat nicht dieses Gefühl der Intimität geben können, das ich brauchte.
Also du brauchtest direkten menschlichen Kontakt zu Leuten, wo du auch sein konntest, wie du in dem Moment
genau,
warst wahrscheinlich.
Ganz genau.
Du hast dann ja auch irgendwann angefangen zu recherchieren und hast gedacht, Moment mal, wenn mir das so geht, dass Social Media scheinbar in meiner Situation, in einer depressiven Phase, schlecht für mich ist, dann kann das doch sein, dass ich nicht die Einzige bin. Wie kam es dazu, dass du diesem Gedanken nachgegangen bist?
Das kam, nachdem das zweite Mal, ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen weniger als ein halbes Jahr später, die Depression zurückkam. Und
also das heißt, du hattest die Apps gelöscht, dir ging es tatsächlich besser, hast dich erholt im Kreise deiner Lieben.
Ja.
Und dann kam es wieder.
Und dann kam es wieder, genau. Und dann ging das ganze Spiel von vorne los. So.
Also mittlerweile waren die Apps wieder da?
Die waren alle wieder da, konnte auch zeitweise wieder ganz normal damit umgehen, so wie ich es vorher gemacht hatte. Und dann auf einmal war wieder der gleiche Teufelskreis, das gleiche schreckliche Gefühl. Ich weiß gar nicht, also wie lange ich es mitgemacht habe, bis ich die gelöscht habe. Auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann wieder gelöscht und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, was ist denn das? Ist das was Komisches? Das wird überhaupt nicht thematisiert. Ich hatte noch nie darüber gehört. Ich habe ja generell dann angefangen, mich über Depressionen viel mehr zu informieren, weil ich verstehen wollte, was mit mir los ist. Weil das ist wirklich was ganz Schwieriges, wenn sich auf einmal so alles in einem verändert und man nicht versteht, woher das kommt. Und dann habe ich einfach erstmal angefangen, tatsächlich Freunde zu befragen. Also weil ich ja auch Leute hatte, von denen ich wusste, dass die mal an einer Depression gelitten hatten oder es immer noch tun und wir uns generell über Depressionen schon ausgetauscht hatten. Und dann habe ich einfach gefragt, was ist eigentlich mit euch und Social Media? Und die waren alle so, ja, nö, klar, geht nicht. Ich habe es gelöscht, die anderen haben eine Pause gemacht, dann hat mir eine erzählt, sie hat von einem gehört, da hat wirklich der Psychiater interveniert und gesagt, so, runter von Facebook. Geht nicht mehr. Und dann habe ich auch meine Psychiaterin gefragt und sie sagte auch, das war ganz selbstverständlich so, ja, ja, klar, nö, alle meine Patienten, die können nicht auf Facebook sein in der Zeit. Also das ist stressig, die Erreichbarkeit ist stressig und sie weiß sogar von einer, die komplett ihr Handy entsorgt hat.
Du hast jetzt erzählt, was das mit dir gemacht hat, Social Media, während deiner depressiven Phase und die Gefühle erzählt. Dann hast du eben recherchiert. Was steckt denn da an Erklärung dahinter? Du hast ja gesagt, Psychiater kennen dieses Problem, Betroffene kennen dieses Problem. Das muss ja irgendwie erforscht sein, oder?
Es ist tatsächlich so, was Fachpresse oder auch Forschung betrifft, nicht richtig erforscht. Also richtige Forschungsergebnisse habe ich dazu nicht gefunden. Aber ich habe dann eben erst meine eigene Psychiaterin befragt und dann dachte ich mir, gut, jetzt will ich richtig graben, habe ich dann Professor Isabella Häuser, das ist die Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Berliner Charité, um ein Gespräch gebeten, das sie mir auch netterweise gewährt hat und dann habe ich sie mal dazu ausgequetscht. Und sie sagte, ich habe das dann alles so dargelegt, wie ich das alles so erlebe. Die konnte mir dann auch einige sehr schlüssige Erklärungen liefern. Also eine zum Beispiel, dieses Gefühl, dieser Teufelskreis, dieser Wärmeschub, der dann von so einer Leere folgt, sagte sie, ja, das ist ganz klar, das ist Dopamin.
Also das Gleiche, was auch bei vielen Drogen passiert, sogar bei Essen passieren kann und so weiter. Es ist der Belohnungsbotenstoff, ne?
Ist dieser Vorfreudebotenstoff, ist es. Und sie sagte, Vorfreude, klar, Vorfreude kann auch ein Mensch, der unter Depressionen leidet, noch spüren, das kriegt das Gehirn noch hin, aber Freude kann man dann nicht mehr fühlen und auch Verbindung zu Menschen zu fühlen, ist viel, viel schwieriger, wenn man unter Depressionen leidet. Und dann, sie sagt eben, dieser Dopaminschub, auf die ja auch diese Apps gebaut sind, also die sind ja alle tatsächlich so designt, dass wir als Nutzer möglichst diesen Dopaminausstoß bekommen und spüren, damit wir so oft wie möglich wieder zurückgehen.
Deswegen ist auch standardmäßig die Push-Nachricht drin, damit wir sofort sehen, es gibt was Neues und so weiter und so fort.
Genau, immer wieder so schnell wie möglich wieder zurück. Das ist der eine Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt dabei ist die Verbindung zwischen Depressionen und Stress. Mhm. Vielleicht muss man dazu wissen, dass wir tatsächlich über Depressionen sehr, sehr wenig wissen. Und auch Professor Häuser sagte zu mir, im Endeffekt gab es in den letzten 25 Jahren keine richtigen Durchbrüche, weder was die Behandlung noch was eigentlich das Wissen über Depressionen betrifft. Und wir wurschteln da alle so ein bisschen rum, aber auch die Informationslage finde ich persönlich sehr bedrückend dabei, als gerade wenn man betroffen ist davon. Ich habe aber eben viel dazu gelesen und gehört oder erfahren, dass immer mehr Anzeichen darauf hindeuten, dass Depressionen tatsächlich eine Veränderung im Gehirn sind, die durch Stress verursacht werden. Also dann eben wirklich konkret durch einen Botenstoff, der bei entweder plötzlichem starken Stress oder Stress, der über eine Weile
kontinuierliche Belastung sozusagen,
genau, dass da die Neuronen sich zurückbilden und dass die Depressionen dass es im Endeffekt eine Neuronenzurückbildung ist.
Also Depressionen könnten eine Reaktion des Hirns, also physisch, auf Stress sein. Was hat das jetzt mit Social Media zu tun?
Social Media ist im Endeffekt Stress. dessen wird man sich dann auf einmal bewusst. Also man nimmt es als Depressive auch als Stress wahr. Es ist kein Eskapismus. Es ist nichts Schönes. Es ist nicht.
Weil du nichts Schönes von dir posten kannst?
Weil du nichts Schönes von dir posten kannst, weil dein eigenes Leben gerade richtig scheiße ist und du nur siehst, weil natürlich niemand was Schlechtes aus seinem Leben erzählt. Du siehst nur die ganzen schönen Dinge der anderen. Du siehst, alle anderen haben Spaß, machen tolle Dinge, sind glücklich und du liegst wie so ein Jammerlappen zu Hause auf dem Sofa rum. Das ist ein furchtbares Gefühl.
Und verstärkt wahrscheinlich das Gefühl, warum ist das so, dass du ja auch beschrieben hast, was grundsätzlich problematisch ist. Ne?
Genau. Und das Nächste ist halt, für Social Media muss man natürlich auch irgendwo funktionieren. Also selber posten ist ja irgendwo ein Funktionieren. Man muss ja kreativ sein.
Können wir alle, dass wir überlegen, was kann ich jetzt twittern? Genau, was habe ich Lustiges erlebt? So, genau.
Mhm. Ganz genau. Was ja auch dann in Zukunft, wenn man an einer Depression leidet, man denkt in dem Moment ja nur, man ist der größte Verlierer der Welt. Nichts läuft bei einem selber. Das will man ja nicht rausposaunen. Nicht an Leute, die man eigentlich nicht kennt.
Die Leute sollen nicht wissen, dass man Verlierer ist.
Das ist ja natürlich nicht. Und insofern ist das auch nochmal Druck, weil wollte ich weiter auf Social Media aktiv sein, müsste ich mich verstellen. Ich müsste ganz andere Dinge von mir erzählen. Und das sind auch Erfahrungsberichte anderer Menschen, die auch über die ich auch gestolpert bin, die erzählt haben einfach von dieser Dissonanz, dass sie weiter auf ihren Netzwerken aktiv waren, aber sich komplett verstellt haben und eben ihre heile Welt präsentiert haben.
Also lachende Urlaubsselfies, während ihnen es eigentlich total dreckig ging.
Genau.
Und dann hat dir auch in dieser zweiten Phase, wo die Depression dann nochmal kam und stärker kam, das auch wirklich wieder geholfen.
Ja, dadurch, dass sie stärker war, musste ich auch viel konsequenter sein. Und das hatte nicht nur mit Social Media zu tun, sondern das war auch wirklich alles. Also ganz viel digitale Hygiene betreiben, was Erreichbarkeit betrifft. Also ich habe auch jetzt immer noch, jetzt wo es mir schon viel besser geht, bin ich sehr bedacht darauf, richtig Geschäftszeiten zu haben.
Also du gehst auch echt nicht ans Handy dann?
Ich gehe da nicht ans Handy, ich mache dann auch das Handy aus. Ich lasse auch das Handy dann mal zu Hause, was ich früher nie gemacht hätte. Ich wäre nie mal ohne mein Handy aus dem Haus gegangen. Diese Erfahrung für mich zum Beispiel, Dinge zu tun, zu reisen. Also ich bin sehr viel unterwegs immer und das hat sich eigentlich nicht geändert. Also ich bin sehr viel auf Reisen und auf einmal, also niemandem mehr zu sagen, so ich fliege jetzt dahin, ich fahre jetzt dorthin, dass das einfach kein Mensch mehr weiß. Das war ein ganz tolles Gefühl auf einmal. Das war so ein, weißt du, so ganz tolle Erfahrungen oder auch selber tolle Dinge tun, ohne dann ein Foto davon zu machen und es auf Instagram zu posten und ohne drüber zu twittern. Das war so schön auf einmal. Das war wirklich so eine Emanzipation irgendwie. Das war so ein, ich mache das jetzt für mich.
Wie ist das denn heute mit Social Media? Bist du aktiv?
Nein, immer noch nicht. Also ich bin ja wirklich weit davon entfernt, Social Media zu verteufeln und ich brauche das auch beruflich. Was ich mache ist, ich habe immer noch keine Apps auf dem Handy. Ich habe Facebook und Instagram nur auf meinem Computer, auf dem Browser und ich habe einen URL-Blocker drin. Und das ist tatsächlich, weil ich mir selber noch nicht traue. Dieser URL-Blocker erlaubt mir 10 Minuten am Tag auf diesen Netzwerken, also zusammen 10 Minuten
und dann macht er dicht.
Zu sein. Und dann macht er dicht, genau. Und dann ist auch weg. Und das ist auch wunderbar so. Also ich schaue auch immer noch ab und zu auf Facebook. Ich habe auf beiden Netzwerken habe ich eine große Unfollow-Aktion gemacht. Das heißt, ich folge auf Instagram vielleicht inzwischen noch 30 Leuten und auf Facebook 50 oder so. Das heißt, es sind auch sehr intime Feeds geworden für mich. Ich sehe tatsächlich auch nur noch Posts von Leuten, die mir wichtig sind.
Das heißt, du hast sozusagen dich freiwillig in die Social-Media-Einsamkeit begeben, bist aber dadurch weniger einsam geworden, oder?
Ja, genau.
Kathi, danke für das Gespräch.
Ich danke dir.
D-Radio Wissen 100.
Schön, dass ihr dabei wart bei dieser 100 über Einsamkeit. Unter und der Wald. Danke an Vera Pache, die mit der glücklichen Einsiedlerin in Französisch Guayana gesprochen hat. Weise ohne Gesicht. Danke an Kerstin Zilm, die Howard Schulman getroffen hat. Sex, Drugs und Einsamkeit. Johannes Nichelmann war in London und hat dort einsame Männer getroffen, die Sex auf Drogen haben. Nichts wie raus. Danke an Kathi Krause, die uns erzählt hat, wie Social Media die Symptome ihrer Depression verschlimmert haben. Danke auch an Nora Hespers online und Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank an Daniel Stender für die Redaktion dieser Sendung. Gleich macht Inga Hinkamp eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen und ihr Thema passt irgendwie zu unserem. Sie spricht mit Michael Nast über sein Buch Generation beziehungsunfähig. Die 100 gibt es nächste Woche wieder mit überraschend bewegenden Geschichten aus der Mathematik. Wenn ihr die 100 nicht mehr verpassen wollt, Podcast abonnieren, eure Geschichten, Lob, Kritik, das könnt ihr alles schicken an mail@dradiowissen.de. Habt ein schönes Wochenende, egal ob allein oder nicht. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Der Flughafen in Saül ist übrigens der niedlichste, den ich jemals gesehen habe. Jeder Passagier wird hier mit seinem Gepäck auf eine Waage gestellt. Alles wird per Hand ausgefüllt, auch die Bordkarten. Und in der Wartehalle, die eigentlich nur aus einer Holzkonstruktion mit Dach besteht, hängt ein Schild, auf dem steht: Hängematten aufhängen und Campieren verboten.
Diese Radarfunktion von Grindr, also dass man ganz genau sieht, in welcher Entfernung sich die anderen Personen aufhalten, ist natürlich auf der einen Seite sehr praktisch. Es gibt aber dieses unbestimmte Grindr-Moment, wenn jemand einfach viel zu nah ist. Ich glaube, bei so unter 50 Metern wird den meisten mulmig. Tony hat mir erzählt, dass es ihm natürlich da auch nicht anders geht.
So I don't like, because you're gonna bump into them at some point, aren't you?
Do you block them?
Normally, yeah. It just makes it uncomfortable. Like if you walk out your front door and there they are and you've had a bad experience with them or something, it's gonna be oh.
Diese Blockfunktion sehr zu empfehlen für alle Dating-App-Nutzer.
Das Interview mit Howard Schulman war eines meiner kniffligsten. Ich hatte in seiner Autobiografie vorher eine Passage gelesen, wo er sich vorstellt, wie die Eltern in den ersten 3 Tagen stolz auf ihren frisch geborenen Sohn sind, bevor die Bakterien kommen. Und wie der Vater sagt, er ist einfach perfekt. Und wie das Baby dann später, als es verlassen wird, nach der Mutter ruft und nie eine Antwort bekommt. Und darüber hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst, aber es war einfacher für Howard, über Drogengeschäfte, über den Nachtclub und über alles Mögliche zu sprechen, über seine Wutausbrüche, als über diese Gefühle.
Ich bin ja wirklich weit davon entfernt, Social Media zu verteufeln und ich brauche das auch beruflich.
Ich hatte versucht, sie zu kontaktieren für diese Sendung. Ich hatte ihr eine E-Mail geschrieben. Darauf hat sie erst nicht geantwortet und ich habe sie dann per Twitter angeschrieben und ich hatte sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob das okay ist oder nicht. Lustigerweise hat sie sich dann per Mail wieder gemeldet und wir dachten immer so, ah ja, interessant, jetzt reagiert sie ja doch auf die Twitter-Anfrage.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.